Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Die Menschen sind am Dienstag in Prag auf die Straße gegangen, um für die Unabhängigkeit des tschechischen Rundfunks und des tschechischen Fernsehens zu demonstrieren. Und über den Protest berichten wir auch in unserer heutigen Sendung. Und damit ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Weiter erwartet Sie ein Bericht darüber, wie sich Firmen hierzulande auf mögliche Krisenszenarien vorbereiten. Außerdem gehen wir zurück in die Geschichte, und zwar in die Tage des Prager Aufstandes gegen die nationalsozialistischen Besatzer im Jahr 1945. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
In Prag haben am Dienstagabend zehntausende Menschen für die öffentlich-rechtlichen Medien demonstriert. Es wurde die Rücknahme des Gesetzesentwurfs gefordert, mit dem die tschechische Regierung die bisherigen Radio- und Fernsehgebühren abschaffen will. Stattdessen sollen das tschechische Fernsehen und der tschechische Rundfunk direkt aus dem Haushalt finanziert werden. Kritiker sehen darin die Bemühung, die Unabhängigkeit dieser Medien einzuschränken. Die Kundgebung wurde vom Verein 1 Million Augenblicke für Demokratie organisiert. Die Veranstalter teilten mit, dass zudem mehr als 175.000 Menschen eine Online-Petition unterzeichnet hätten. Die Inflation in Tschechien hat sich im April auf 2,5% beschleunigt. Dies ist der höchste Wert seit Oktober letzten Jahres. Im März lag die Teuerungsrate noch bei 1,9%. Dies geht aus einer vorläufigen Schätzung hervor, die das tschechische Statistikamt am Mittwoch auf seiner Website veröffentlicht hat. Analysten hatten mit einer Steigerung der Verbraucherpreise um rund 2,5% gerechnet. Als Grund nennen sie vor allem die gestiegenen Treibstoffpreise infolge des Krieges im Nahen Osten. Rund 200 Vertreter der deutschen Minderheit in Tschechien nehmen am Sudetendeutschen Tag in Brünn im Mai teil. Sie seien keine Gäste, sondern ein Teil dieses traditionellen Treffens und würden dabei ihre Aktivitäten und kulturellen Traditionen präsentieren, teilte der Präsident der Landesversammlung Richard Neugebauer mit. Die Landesversammlung der deutschen Vereine in Tschechien vereint rund 20 Vereine und unterstützt ein Netzwerk von 13 tschechisch-deutschen Begegnungsstätten. Sie konzentriert sich auf die Pflege des kulturellen Erbes und der Identität der tschechischen Deutschen, die Förderung des Deutschunterrichts und die Pflege deutscher Gräber. Die Föderation der jüdischen Gemeinden in Tschechien und die jüdische Gemeinde Prag protestieren gegen das geplante Konzert des umstrittenen US-amerikanischen Rappers Ye, das im Juli in Prag stattfinden soll. Es sei inakzeptabel, dass eine Person, die öffentlich Sympathien für den Nationalsozialismus geäußert habe, in einem Land auftritt, das den Holocaust erlebt hatte, heißt es in einer Erklärung, die am Mittwoch in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Bereits im Sommer vergangenen Jahres gab es hierzulande eine Petition gegen das mögliche Konzert. Der Rapper, früher bekannt als Kanye West, sollte dieses Jahr in Frankreich und in Polen und im vergangenen Sommer in der Slowakei auftreten. Alle Konzerte wurden abgesagt. Nach einem Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz werden die Löscharbeiten den fünften Tag fortgesetzt. Seit Mittwoch arbeiten die Feuerwehrleute ausschließlich vom Boden aus. Am Mittwochmorgen waren noch etwa 370 Kräfte vor Ort, ein Teil davon soll im Laufe des Nachmittags abgezogen werden. Noch etwa 5 Hektar Brandfläche sind zu löschen. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Einem Sprecher des Nationalparks zufolge geht das Feuer auf menschliches Handeln zurück. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Und zum Schluss das Wetter. In Tschechien ist es am Donnerstag im Westen viel kühler als im Osten des Landes. Es ist meist bewölkt, im Tagesverlauf gibt es örtliche Schauer und vereinzelt auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 20 Grad, im Westen nur 14 Grad.
Derzeit wird in Tschechien darüber gestritten, wie es mit den öffentlich-rechtlichen Medien weitergeht. Die tschechische Regierung will das Gebührensystem abschaffen und die Sendeanstalten künftig aus dem Staatshaushalt finanzieren. Im entsprechenden Gesetzentwurf von Kulturminister Otto Klempiesch sind zudem Kürzungen der Gelder vorgesehen. Die Opposition lehnt die geplanten Änderungen ab. Am Dienstag protestierten die Menschen in Prag für die Unabhängigkeit von tschechischem Fernsehen und tschechischem Rundfunk. Mehrere 10.000 Demonstranten kamen zur Kundgebung auf den Altstädter Ring. Sie hatten Plakate und Spruchbänder mit Slogans wie Hände weg von den Medien oder Unabhängigkeit hat ihren Preis. Zum Protest aufgerufen hatte die Bewegung 1 Million Augenblicke für die Demokratie. Ihr Vorsitzender Mikuláš Mináš wandte sich in seiner Rede auf dem Podium an die Regierungskoalition von Premier Andrej Babiš.
Ziehen Sie das Gesetz über die Verstaatlichung von Fernsehen und Rundfunk zurück. Nehmen Sie die Hände weg vom Budget der Sendeanstalten und versuchen Sie nicht, diese Ihrem politischen Einfluss zu unterwerfen. Oder kurz, ziehen Sie die Sache zurück.
Wie die Veranstalter der Kundgebung weiter mitteilten, haben bereits mehr als 175.000 Menschen in Tschechien eine Online-Petition zur Unterstützung der Öffentlich-Rechtlichen unterzeichnet. Nach der Kundgebung auf dem Altstädter Ring machten sich die Demonstrierenden auf den Weg zum Gebäude des tschechischen Rundfunks. Unter den Teilnehmern war zum Beispiel Eva.
Ich bin hier, weil die Unabhängigkeit der Medien entscheidend ist für die Bewahrung der Demokratie. Und ich werde alles tun, was ich kann, damit die Regierung die Medien nicht zerrüttet.
Ähnlich äußerte sich auch Jakub, der mit auf dem Weg zum Rundfunkgebäude im Stadtteil Vinohrady war.
Ich will gerade eben das tschechische Fernsehen und den tschechischen Rundfunk darin unterstützen, frei zu sein. Es geht darum, dass sie natürlich irgendwie finanziert werden müssen. Das System, das bisher besteht, garantiert aber auch ihre Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme.
Und eine junge Teilnehmerin äußerte ihr Unverständnis, warum 205 Kronen im Monat, umgerechnet 8,40 Euro an Rundfunk- und Fernsehgebühren, laut der Regierung eine zu große Belastung sein sollen. Die Gebühren dürften einen doch nicht schrecken. 200 Kronen im Monat seien in der heutigen Zeit eine lächerliche Summe und sie seien es wert, für die Unabhängigkeit bezahlt zu werden, so die Teilnehmerin. Vor dem Haupteingang des tschechischen Rundfunks stoppte der Protestzug und versammelte sich zum letzten Teil der Kundgebung. Die Menge skandierte: Wir geben die Medien nicht raus. Auch der Intendant des tschechischen Rundfunks, René Savora, kam auf die Straße und sagte gegenüber den Journalisten:
Ich möchte vor allem all jenen danken, denen das Schicksal des Rundfunks und der öffentlich-rechtlichen Medien am Herzen liegt und die nun zum Gebäude gekommen sind, um uns zu unterstützen.
Ähnlich würden es auch die Vertreter des tschechischen Fernsehens sehen, ergänzte ein Sprecher des Medienhauses. Politiker der Opposition im Abgeordnetenhaus äußerten sich am Dienstag ebenfalls. Sie wollen verhindern, dass die populistische Regierung Babiš ihre Pläne umsetzt, die Öffentlich-Rechtlichen ab kommenden Jahr direkt aus dem Staatshaushalt zu finanzieren, wobei Rundfunk und Fernsehen etwa 15% weniger Gelder als in diesem Jahr erhalten würden. Martin Kupka ist Vorsitzender der Bürgerdemokraten.
Wir wollen, dass der Gesetzentwurf vollkommen verschwindet, denn er lässt sich nicht zu einer solchen Form umarbeiten, die den tschechischen Medien wirklich eine gute Perspektive bieten würde.
Politiker der Regierungskoalition aus den Parteien ANO, Freiheit und direkte Demokratie sowie Motoriste Sobie haben bereits zugegeben, dass der Entwurf in seiner jetzigen Form nicht ausreichend sei. Deswegen will sich Premier Babiš persönlich in einer Arbeitsgruppe mit Experten und Vertretern der Medien zusammensetzen, um Änderungen am Gesetzesvorschlag auszuhandeln. Doch an der prinzipiellen Idee, die Öffentlich-Rechtlichen künftig nicht mehr über die Gebühren zu finanzieren, will die Koalition laut dem Anno-Parlamentarier Patrick Nacher festhalten. Denn dies stehe so auch im Regierungsprogramm.
So sehr ich die Demonstrationen, Kundgebungen und Märsche respektiere, hoffe ich zugleich auch, dass die Protestierenden die Ergebnisse der freien Wahlen respektieren. Wir werden das, was wir vorgeschlagen haben, nicht wieder um 180 Grad umdrehen. Wir erfüllen nur das Versprechen, das wir den Menschen gegeben haben und für das uns diese ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
Die Arbeitsgruppe zum neuen Mediengesetz soll sich Mitte Mai das erste Mal treffen. Ganz gleich, ob Naturkatastrophe, Stromausfall oder Datenklau. Risiken für Firmen gibt es so einige. Immer mehr Unternehmen in Tschechien investieren nun in Präventionsprogramme, um Krisensituationen vorzubeugen und im Falle des Falles handlungsfähig zu bleiben. Ferdinand Hauser berichtet.
Für Extremsituationen seien in Tschechien vor allem größere Firmen gewappnet, sagt Jakub Janda, Direktor des sicherheitspolitischen Thinktanks Evropské hodnoty, also europäische Werte. Mitarbeiterstarke Konzerne seien oft nämlich Bestandteil der kritischen Infrastruktur und würden damit Hilfe vom Staat erhalten. Auch kleine Unternehmen würden in letzter Zeit aber Unterstützung bei seiner Organisation anfragen, um sich auf Krisenszenarien vorzubereiten, sagt Janda.
Je schlechter die geopolitische Lage ist, desto mehr Firmen wenden sich an uns oder ähnliche Akteure. Sie wollen einen Resilienzplan ausarbeiten oder üben, wie sie gegebenenfalls reagieren können. Wir arbeiten konkrete Strategien für einzelne Firmen aus, widmen uns mitunter aber auch mehreren Unternehmen auf einmal. Das Interesse ist riesig.
Die Kunden stammen etwa aus dem Finanzwesen, dem Gesundheits- und Technologiesektor oder aber auch aus der Marketingbranche. Der Think Tank Evropské hodnoty bietet seine Seminare und Konzepte dabei nicht alleine an, sondern gemeinsam mit der Plattform Přípravmese, also bereiten wir uns vor. Zu dieser Plattform zählen auch der Tschechische Verband für Industrie und Verkehr sowie das Zentrum für eine informierte Gesellschaft. Auf der Website der Plattform kann man etwa nachlesen, dass im Falle eines Verkehrskollapses 40% der Angestellten nicht in die Arbeit kommen. Oder dass in der ersten Phase einer Krise 75% aller Zahlungstransaktionen ausfallen. Die Vorsorge auf Extremsituationen sei deshalb ein Konkurrenzvorteil, heißt es da. Die konkreten Szenarien, auf die bei den Seminaren und in den Strategiepapieren vorbereitet wird, umfassen Stromausfälle, Naturkatastrophen, immer öfter aber auch Hackerangriffe. Denn diese würden eine wachsende Gefahr für die Unternehmen darstellen, sagt Jan Pich vom Beratungsunternehmen EY.
Die Angreifer verschlüsseln heute gar keine Daten mehr, sie stehlen sie nur noch. Vor allem geht es um den Klau geistigen Eigentums. Bei Produktionsbetrieben können das etwa technische Zeichnungen oder Schemata sein. Wenn eine Organisation nicht gut auf einen Angriff vorbereitet ist und dadurch lahmgelegt wird, kann sie binnen einiger Wochen quasi zugrunde gehen.
Die Sicherheitsvorkehrungen der tschechischen Firmen würden sich Pich zufolge stetig verbessern. Das schwächste Glied in der Kette seien aber weiterhin die Mitarbeiter, die etwa verdächtige E-Mail-Anhänge öffnen oder unbewusst Schadsoftware installieren würden, sagt der Experte. Manch einer sieht zudem den Staat in der Pflicht, sich verstärkt um die Sicherheit der Firmen im Land zu kümmern. Jan Patjava hat bis vor kurzem das Kriseninformationsteam des tschechischen Innenministeriums geleitet. Dieses koordinierte etwa die offizielle Kommunikation während des verheerenden Hochwassers im September 2024 oder beim Stromausfall im vergangenen Jahr. Im März wurde das Team aber abgeschafft. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks bemängelt Patjava derweil, dass der Staat die Krisenkommunikation seit langem unterschätzt habe. An Initiativen wie die Informationsbroschüre 72 Stunden, die vergangenes Jahr allen Haushalten im Land zugestellt wurde, müsse deshalb angeknüpft werden.
Wir müssen zurück zu etwas, das wir geteilte Sicherheit nennen. Alle, die Teil des Staates sind, müssen daran teilhaben. Das meint natürlich die zentrale Ebene, die Kreise und Gemeinden, aber auch die Bürger und eben die Firmen. Es sollte allen klar werden, dass es nicht mehr ausreicht, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu warten, dass Hilfe kommt. Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. In kommunistischer Zeit wurde die Befreiung der Tschechoslowakei am 9. Mai gefeiert. Am Morgen dieses Tages gelangte nämlich die Rote Armee nach Prag. Frei war die Stadt aber praktisch schon zuvor, denn die deutschen Besatzer erkannten die in Berlin unterschriebene Kapitulation an. Wie die Befreiung der tschechoslowakischen Hauptstadt verlief, dazu nun mehr von Jakub Šiška. Sie hören eine Wiederholung vom 8. Mai 2015.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Prosíme českou policii, voláme české vojsko, přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy.
Wir bitten die tschechische Polizei, wir rufen die tschechische Armee. Kommt uns umgehend zu Hilfe, wir rufen alle Tschechen. Mit dieser Rundfunkmeldung beginnt am 5. Mai 1945 der Prager Aufstand. In den Straßen werden hunderte Barrikaden gebaut, um den deutschen Truppen den Zugang zu dem Rundfunkgebäude zu versperren. Bald brechen die Gefechte in der ganzen Stadt los. Die Aufständischen verfügen nur über versteckte Waffen und Munition und beklagen von Beginn an große Verluste. Die amerikanische Armee steht bei Pilsen und könnte den Aufständischen zu Hilfe eilen, doch sie darf die mit den Sowjets vereinbarte Demarkationslinie nicht überschreiten. Die Rote Armee ist von Prag zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt. All diese Umstände spielen den Okkupanten in die Karten, sagt Jiří Marek vom Institut für Militärgeschichte.
Man muss sich ansehen, mit was für einem mächtigen bewaffneten Apparat die Aufständischen konfrontiert waren. In Prag hatte die Führung aller SS-Einheiten in Böhmen ihren Sitz. Ihr Oberkommandant Karl von Pichler-Burghaus wollte den Aufstand um jeden Preis im Keim ersticken. Dazu sollten vor allem die südlich von Prag stationierten SS-Truppen mit etwa 30.000 Mann eingesetzt werden. Doch diese griffen nur teilweise ins Prager Geschehen ein. Ihr Oberkommandant Ferdinand Tschirner musste sie auch in Ostböhmen im Kampf gegen die Rote Armee einsetzen. Die Wehrmacht blieb dagegen zurückhaltend. Ihrem Oberbefehlshaber General Rudolf Toussaint dämmerte bereits, dass der Krieg am Ende war.
Die Aufständischen nutzten jede Gelegenheit, den Besatzern ihre Waffen abzunehmen. So bemächtigt sich etwa eine Gruppe tschechischer Eisenbahner im Bahnhof Prag-Bubny eines deutschen Militärtransports. Der Anführer der Eisenbahner sagt dem Zugführer in perfektem Deutsch, dass die Lage hoffnungslos sei, denn die Alliierten stünden bereits vor Prag. Das ist gelogen, doch die völlig verunsicherten Wehrmachtssoldaten geben auf und die beförderte Munition fällt den Aufständischen in die Hände. Was der Aufstand jedoch unbedingt zum Erfolg braucht, ist eine militärische Führung. Die Voraussetzungen wurden teilweise schon zuvor geschaffen. Die illegale Widerstandsgruppe Obrana Naroda, auf Deutsch die Verteidigung der Nation, baute fest an einem Aufstand und konnte rechtzeitig ihre erfahrensten Leute aus den Reihen der tschechoslowakischen Armee und Polizei bereitstellen. Das Oberkommando über den Aufstand erhält General Karel Kutlwascher. Über die Hauptaufgaben sind er und seine Mitarbeiter sich von Beginn an im Klaren.
Es gelang ihnen, etwa 6000 Telefonnummern außer Betrieb zu setzen, die allesamt mit den Ziffern 09 begannen. Diese Nummern gehörten den Behörden der Besatzer, der Gestapo, der Wehrmacht, den SS-Einheiten und einem Kreis deutscher Zivilisten. Als das Netz ausfiel, hatten die Deutschen keine Verbindung und dadurch auch keine Information mehr. Die Aufständischen konnten dagegen ihren Kampf per Telefon organisieren. Auf beinahe komische Weise bekamen sie auch die Ferntelefonzentrale unter ihre Kontrolle. Der Tscheche Čestmír Tuček ging in einer Seemannsuniform aus dem Ersten Weltkrieg mit Medaillen auf der Brust in das Gebäude. Er überzeugte die deutschen Angestellten der Zentrale, dass es besser sei, zu kapitulieren.
Auch die Taktik des Kampfes beherrschen die Aufständischen perfekt. Sie umzingeln die deutschen Posten in kleinen Gruppen, so dass diese den Eindruck haben, eingekreist zu sein. Auf dem Lobkowitzplatz werden etwa auf diese Weise 400 deutsche Soldaten völlig verunsichert. Sie gehen daraufhin in die Abwehrposition und wagen es nicht anzugreifen, obwohl ihnen tatsächlich nur ein paar Dutzend leicht bewaffnete Aufständische gegenüberstehen. Doch ganz so leicht sind die Besatzer nicht zu schlagen. In der Nacht vom 5. zum 6. Mai starten deutsche Panzer einen Großangriff auf Prag. Es kommt zu erbitterten Gefechten in den Straßen, die Prager errichten hunderte Barrikaden. In den nächsten Tagen sind sie mit einem Ansturm aus drei Richtungen konfrontiert, aus Norden, Osten und Süden. Die Deutschen setzen auch das 4. SS-Panzerregiment der Führer ein, dem im Juni 1944 hunderte Zivilisten in der französischen Gemeinde Oradour zum Opfer gefallen sind. Den Angreifern stellte sich jedoch die Bewohner der Prager Vorstädte entgegen, betont Jindřich Marek.
In vielen Gemeinden um Prag werden Sperren aufgebaut. Die Menschen kämpfen mit einer Übermacht gut ausgerüsteter deutscher Truppen. Die Aufständischen haben sehr große Verluste. Dennoch gelingt es ihnen, die Angreifer auf ihrem Vormarsch zu bremsen. An dieser Stelle möchte ich zwei Beispiele erwähnen. Das erste war nördlich von Prag in Dolní Chabří. Dort lieferten sich Zivilisten und Polizisten eine harte Schlacht mit dem Regiment der Führer, also mit den Verbrechern von Oradour. Etwa 25 Aufständische fielen in Kämpfen zum Opfer, doch das elitäre SS-Kommando wurde für mehrere Stunden gestoppt. Etwas Ähnliches spielte sich auch südlich von Prag in Lahovice ab. Auf der Brücke über den Fluss Berunka gerieten russische Soldaten, ehemalige tschechoslowakische Soldaten und Anwohner mit der SS-Einheit Klein aneinander. Sie unterlagen ihnen in einem ungleichen Kampf. Danach verübten die SS-Männer ein echtes Massaker an den Zivilisten. Dennoch war es wichtig, weil sie merkten, dass ihnen Widerstand entgegenschlug und kein Blitzkrieg möglich war.
Ihren Höhepunkt erreicht die deutsche Offensive am 8. Mai. Im Stadtzentrum wird gekämpft. Zu den großen Verlusten an Menschenleben kommt nun die Zerstörung historischer Bauten. Prag droht das gleiche Schicksal wie Warschau. Nach dem dortigen Aufstand hat Heinrich Himmler angeordnet, die Stadt dem Erdboden gleichzumachen und die Bevölkerung zu liquidieren. Das aber wollen die Anführer des Prager Aufstands unbedingt verhindern. Als sie am 7. Mai erfahren, dass Deutschland in Rehm die unbedingte Kapitulation unterzeichnet hat, wollen sie einen Kompromiss aushandeln. Jindřich Marek.
Aus deutscher Seite zeigt sich der Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Rudolf Toussaint, kompromissbereit. Er nimmt Verhandlungen auf mit den Vertretern des neu konstituierten tschechischen Nationalrats über die Bedingungen der Kapitulation im Protektorat. Bereits um 16 Uhr ist die Vereinbarung abgeschlossen. Die Wehrmachtssoldaten müssen ihre Waffen niederlegen, die Aufständischen wiederum ermöglichen, ihnen den Rückzug in die amerikanische Zone und die dortige Gefangennahme.
Zwar betrifft die Vereinbarung nur die Wehrmacht, aber auch viele SS-Mitglieder wollen in den letzten Stunden des Krieges nur noch ihr Leben retten. Um 23 Uhr hissen die Aufständischen auf der Prager Burg die tschechoslowakische Fahne. Als am nächsten Morgen die Rote Armee nach Prag gelangt, ist die tschechoslowakische Hauptstadt praktisch frei. Stalins Soldaten müssen nur noch die allerletzten Bastionen von wenigen verbliebenen deutschen Truppen niederschlagen. Doch dass die Aufständischen den Deutschen vor der Ankunft der Roten Armee eine Kapitulation abgetrotzt hatten, fand in Moskau keinen Anklang. Unmittelbar nach dem Krieg forderte der sowjetische Botschafter zu Prag, Valerian Sorin, die Prager Regierung auf, Kuttelwascher und andere Führer des Aufstands aus der tschechoslowakischen Armee zu entlassen. Nach der Machtergreifung von 1948 erfüllten ihnen die Kommunisten diesen Wunsch. Und sie gingen noch weiter, betont Jindřich Marek.
18. prosince 1948 dokonce byl zatčen.
Kuttelwascher wurde am 18. Dezember 1948 verhaftet und in einem politischen Scheinprozess zu lebenslanger Haft verurteilt. 11 Jahre lang verbrachte er in den verschiedenen kommunistischen Kerkern, bis er 1960 bei der Amnestie freigelassen wurde. Die größte Ironie des Schicksals war, dass er im Gefängnis auf General Toussaint traf. Dieser soll sehr überrascht gewesen sein, dass sein Bezwinger nun das Gleiche losteilen musste. Den beiden Männern wird nachgesagt, dass sie sehr nobel waren. Sie trugen ihre Situation mit Würde.
General Karel Kuttelwascher starb nicht einmal 2 Jahre nach seiner Freilassung. Obwohl er großen Anteil am Erfolg des Prager Aufstands hatte, war sein Name zu kommunistischen Zeiten in der Tschechoslowakei tabu.
Und das war es für heute von uns. Am Freitag geht es bei uns unter anderem um das SPD-Parteimagazin Vorwärts. Denn dieses feiert 150 Jahre und hat auch eine Exilgeschichte in der Zwischenkriegs-Tschechoslowakei. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.